This is not meth.
Hallo und herzlich willkommen. Ich glaube, es reicht. Hallo und herzlich willkommen bei unserem nächsten Pharma-Navi-Podcast. Was ihr gerade gehört habt, war der gute Walter White aus Breaking Bad, wie er es mal ordentlich krachen lässt. Und wir wollen das und selbstverständlich die Meth-Synthese aus Breaking Bad analysieren. Heute wieder mit Stefan
und Josh. Ei Gude.
Ei Gude. Und Ei Gude. Wir fangen doch direkt einfach mal mit der Szene an, die mit der wir den Podcast angefangen haben.
Genau.
Josh, erzähl uns was.
Ja, was war da denn los? Also für diejenigen von euch, die ja die erste Staffel von Breaking Bad nicht mehr so ganz präsent haben, was passiert da genau? Walter White, unser allerliebster Drogenkoch, ist zu Gast bei dem lokalen Großhändler Tuco in seiner schönen Sommerresidenz oder
im Depot.
Im Depot, ja, was auch immer das da ist. Vielleicht auch Büro, man weiß es nicht.
Büro, das Office, die
das
Lobby.
Das Office, die Lobby, genau. Auf jeden Fall beim guten Tuco. Und er hat da einen richtigen Badass-Moment. Er präsentiert dem Tuco das vermeintliche Meth, nimmt sich dann ein Stückchen von dem schönen Zeug und schmeißt es mal schön auf den Boden und dann gibt es eine gute Explosion.
Es knallt gewaltig, genau, und Das halbe Stockwerk fliegt auseinander.
Genau, jetzt ist halt die Frage, was war da los? Weil wenn man jetzt Meth auf den Boden schmeißt, denkt man ja nicht, dass gleich alles in die Luft fliegt, ne?
Das ist korrekt, das ist eine der zerstörerischen Eigenschaften, die ich mit Meth noch nicht assoziiere.
Ja. Viele andere Sachen, aber das nicht.
Ja, dann erzähl uns doch mal, was war das denn, wenn es kein Meth war?
Ja, es war Knallquecksilber. Knallquecksilber, der geläufigere Name für Quecksilberfulminat, also das Quecksilbersalz der Fulminsäure, auch Knallsäure genannt. Die Knallsäure ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt jedem sofort geläufig. Das ist im Endeffekt das Oxid der Blausäure. Blausäure sollten wir ja alle schon mal gehört haben. Allein schon von den Sicherheitsbelehrungen aus dem Praktikum. Und im Endeffekt wird da die Blausäure oxidiert zur Fulminsäure, zur Knallsäure. Und das Quecksilbersalz ist im Endeffekt dann das Explosive, was da in dieser Szene für diesen deutlichen Effekt sorgt dafür, dass Tuco's Büro in die Luft fliegt.
Das klingt nach drei relativ gefährlichen Dingen, die wir, glaube ich, nicht im ersten Praktikum machen, oder?
Eher nicht, nein.
Da musstest du Knallsäure als Anion nachweisen.
Nein, eher nicht. Nee, also es ist von vorne bis hinten sind es auf jeden Fall gefährliche Substanzen. Die Blausäure, ja, kriegt man ja direkt als erstes gesagt, wenn ihr irgendwie mit Cyaniden arbeitet, auf keinen Fall im Sauren wegen der Blausäure, die sich da bilden kann. Einfach extrem giftig, die Dämpfe. Man möchte ja niemand direkt umfliegen sehen im ersten Semester. Das wäre eher unschön. Und das Knallquecksilber ist eben hochexplosiv durch die Reaktion, die bei dem Zerfall passiert. Das kann entweder einmal durch mechanische Belastung, wie Walter White quasi macht, er schmeißt es einfach mit ordentlich Bums auf den Boden, dadurch kann es passieren, oder durch thermische Belastung. Das sind im Endeffekt die zwei Möglichkeiten, die man hat. Und ja, chemisch gesehen vergrößert sich da einfach das Volumen extrem. Das heißt, das Quecksilberfulminat zerfällt in elementares Quecksilber, in elementaren Stickstoff und in Kohlenstoffmonoxid.
Das sind alles Dinge, gut, vom Stickstoff mal abgesehen, die ich nicht unbedingt in meiner Nähe haben möchte.
Eher nicht. Nein. Ja, also Kohlenstoffmonoxid ist ja mit für die ganzen Rauchvergiftungen verantwortlich. Sorgt dafür, dass in deinem Blut das Hämoglobin quasi Kohlenstoffmonoxid aufnimmt und nicht den wichtigen Sauerstoff. Und Quecksilber ist ja gemeinhin bekannt, dass das nicht so super gesund ist. Erst recht nicht, wenn man das in atomarer Form einatmet. Und im Endeffekt ist das auch ein Grund dafür, warum das Quecksilberfulminat heutzutage gar nicht mehr so verwendet wird. Also Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts war das wirklich noch eine geläufige Substanz als Initialsprengstoff. Mittlerweile wurde es durch weniger schwer handhabbare Substanzen wie zum Beispiel Bleiazid verdrängt. Aber es zeigt deutlichen Effekt, wenn man es für sowas benutzt, ja.
Also war es im Grunde völlig realistisch, was da passiert. Schmeißen Klumpen Knallquecksilber auf den Boden und es fliegt so ordentlich in die Luft. Das war schon durchaus real.
Definitiv.
Okay.
Auf jeden Fall. Also ich kann jetzt nur mutmaßen, was das da für eine Menge war. Also es war ja doch wirklich ein großer Kristall, der hat zwischen zwei deutlich gespreizte Finger gepasst. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das ein paar Gramm sind und die zeigen dann einen deutlichen Effekt auf jeden Fall.
Wo war denn dann die künstlerische Freiheit? Weil ich nehme an, exakt so würde es nicht in der Realität ablaufen.
Genau, also es gibt einen kleinen Hänger quasi und das ist einfach das Aussehen von dem Zeug, von diesem Knallquecksilber. Also Tycho nimmt das ja in die Hand und es sieht quasi aus wie das, was er von reinem Crystal Meth erwartet. Das ist aber nicht der Fall, wenn man jetzt das Knallquecksilber betrachtet. Jetzt mal angenommen, man würde das im Praktikum in der Uni synthetisieren, dann würde man irgendeine braune Pampe rausbekommen. Das kriegt man nicht so schön hoch rein quasi. Und selbst wenn man es in industriellem Maßstabe wirklich hoch rein machen würde, hätte man nicht diese riesigen Kristalle, sondern eher so kleine Nadeln.
Okay, gut.
Ja.
Aber in Sachen Optik soll einer Serie mal ein bisschen Freiheit gegönnt sein.
Denk ich denke auch, ja.
Gut, damit hätten wir das
Knallquecksilber
abgearbeitet.
Ja.
Kommen wir nun also zu dem Grund, warum die Leute eigentlich auf diesen Podcast klicken.
Nicht wegen des Knallquecksilbers.
Ich habe dir den Teil mit Absicht gegeben, damit ich den Fame für die Meth-Synthese haben kann.
Ach Mann, ey.
Sorry. Nein.
Nee, aber Meth-Synthese, ja, Stefan.
Ja.
Also als ich reingekommen bin heute Morgen, habe ich direkt so ein kleines Glitzern in deinen Augen gesehen.
Das war der Chemiker in mir.
Ja.
Nicht der Drogengroßhändler.
Ja.
Auch wenn das in Frankfurt sehr nahe liegt.
Ja, Crack City, ne?
Ja.
Nicht Meth City, aber...
Der Grund für dieses Glitzern war tatsächlich, ich habe tatsächlich viel nach Meth recherchiert, nach dieser Synthese. Und es war etwas erschreckend, weil es sehr, sehr einfach zu machen ist.
Okay.
Ich habe ganze Bücher, es gibt ein Buch mit über 200 Seiten, nur dazu, wie man Meth synthetisieren kann. Mit zig Varianten. Es ist chemisch natürlich sehr interessant irgendwie und es ist okay. Auch cool, das mal im Gegensatz zum Studium auf so einem Level zu sehen, für Leute, die sich nicht damit wirklich auseinandersetzen oder die es halt nicht studiert haben, sondern du findest extrem praktische Anleitungen zu der ganzen Geschichte, was halt ein bisschen anders ist zu den Dingen, die wir so normalerweise haben.
Also weniger kryptisch und
genau,
mehr kochbuchmäßig.
Sehr, also von der Sprache her auch, um es mal direkt zu übernehmen, sehr auf die Fresse teilweise.
Ja.
Was irgendwo erfrischend ist, aber natürlich muss man dann auch daran denken, was dann wohl so dahinter steckt und was für Leute dahinter stecken, die sowas dann auch zusammensuchen und schreiben und dann eben auch die Synthesen durchführen. Insofern, gut, ich glaube, wir müssen mal den Disclaimer noch einbringen. Ne?
Ja, definitiv.
Nur zur Sicherheit, Meth ist ein äußerst böses Zeug. Lasst auf jeden Fall die Finger davon. Und auch wenn wir euch gleich zumindest in großen Teilen erzählen, ein paar Sachen lassen wir mal raus, wie das konkret geht und was da genau gezeigt wird bei Breaking Bad, ist es natürlich illegal und wir rufen auf keinen Fall dazu auf, das nachzumachen. Ich glaube, die Storys zu Meth sind einschlägig bekannt.
Ja. Was uns da quasi einfach bewegt hat, ist wirklich das Interesse an diesem Vergleich, okay, Serie, was wird da gemacht, das Ganze chemisch-pharmazeutisch ein bisschen aufzuarbeiten.
Genau, es wird in Breaking Bad zweimal gezeigt, oder es gibt zwei verschiedene Methoden, die dort gezeigt werden, um Meth herzustellen. Einmal so der kleine Maßstab, der in diesem berühmten Wohnwagen dann stattfindet, oder RV, Recreational Vehicle heißt das. Was in diesem Trailer stattfindet und später dann, wo das Ganze in den industriellen Maßstab ausarbeitet. Wir beschäftigen uns jetzt mal mit der kleinen Synthese, die halt tatsächlich WG-Küchenformat hat.
Ja, tatsächlich.
Genau, ich war im Netz unterwegs und habe sehr praktische Anleitungen gefunden und eben auch eine, die exakt das beschreibt, was dort abgeht bei okay. Breaking Bad. Es ist so eine 2-Minuten-Sequenz. Ich glaube, ich packe den Link in die Beschreibung. Den kann man dann genau mitverfolgen aus Breaking Bad, was da gemacht wird. Und wir gehen diese Schritte einfach mal kurz durch.
Weil es wird schon ziemlich akkurat gezeigt, wie das geht.
Absolut. Also es wird nicht in der Länge gezeigt natürlich, ja. aber die Schritte, die da sind, sind völlig akkurat.
Okay. Ja, dann gehen wir doch mal rein.
Dann gehen wir die doch mal durch. Chemisch gesehen müssen wir erstmal sagen, was da passiert. Ist schlicht, wir nehmen Pseudoephedrin. Das findet man vor allem in Allergika- und Grippemedikamenten. Das macht nämlich die Nase frei. Und das unterscheidet sich vom Methamphetamin schlicht durch eine OH-Gruppe. Eine OH-Gruppe, wissen wir als geneigte Chemiker mittlerweile, lässt sich einfach durch eine Reduktion beseitigen.
Genau.
Und genau das machen wir jetzt. Der eigentlich schwierige Part ist es, dieses Pseudoephedrin aus der Tablette rauszukriegen.
Okay.
Was bei Breaking Bad halt gemacht wird, ist, wir haben jede Menge von diesen Allergiker-Tabletten. So wird es auch in der Realität gemacht. Da finden sich tatsächlich Leute zusammen, die dann jeweils in die Apotheke gehen und 2, 3, 4 Packungen kaufen, damit es nicht auffällig ist, die dann zusammentragen und man so eine große Menge an diesen Medikamenten da hat.
Ja, hier, ich war 2015 war ich in den USA, war richtig krank, das war Anfang April oder so und wir waren in New York und es war einfach schweinekalt. Dann sind wir in eine Apotheke gegangen und haben so ein Präparat geholt, das hieß glaube ich, mir fällt der Name jetzt nicht mehr ein, auf jeden Fall war Ibuprofen drin und das Pseudoephedrin-Hydrochlorid und ich musste tatsächlich dafür unterschreiben, dass ich dieses Medikament entgegengenommen habe, weil die quasi eine Kartei haben.
Ja.
Staatenweit. Da wird genau gelistet, wie viel du von dem Zeug kaufst.
Da sehen wir dann, genau, das sind dann diese Versuche, das irgendwie in den Griff zu bekommen.
Ja.
Weil es eben so einfach ist, danach daraus Mess zu machen. Gut, fangen wir also an. Wir wollen das Pseudoephedrin aus so einer Tablette kriegen. Eine Tablette besteht aus jede Menge, ich zitiere aus der Anleitung, Scheiß, den die Pharmaindustrie da reinpackt, wie in Anführungszeichen crosskamellose Natrium oder in Anführungszeichen Polyethylenglykol. Dinge, die uns natürlich sehr geläufig sind. Diesen werten Herrn, der diese Anleitung geschrieben hat, anscheinend nicht so sehr.
Ja, ich glaube auch, dass die Pharmaindustrie crosskamellose da einfach aus Spaß reinpackt.
Also ich habe tatsächlich gelesen in einem anderen Buch, das sich mit diesem Thema beschäftigt, dass die Pharmaindustrie tatsächlich aufrüstet in der Hinsicht, dass die extra Hilfsstoffe reinpacken, die nicht so leicht abzutrennen sind, um zu vermeiden, dass das Pseudoephedrin so leicht rausextrahiert wird.
Oh.
Anscheinend waren Allergiker-Tabletten in den USA, es wird da auch eine Marke genannt, deutlich einfacher von der Komposition her, als sie es jetzt sind.
Okay.
Aus eben diesem Grund. So wird zumindest in diesem Buch gemutmaßt und ich sag mal so, der Herr, der das geschrieben hat, scheint sich auszukennen.
Scheiß Pharmaindustrie.
Echt, ey.
Wirklich.
Alles kaputt.
Kann nicht wahr sein.
Sogar Meth.
Ah.
Die, naja. Jedenfalls, wir wollen Pseudoephedrin haben. Pseudoephedrin liegt dort vor als Hydrochlorid, also als Salz.
Okay.
Wäre also wunderbar wasserlöslich. Das sind allerdings diese ganzen schönen Hilfsstoffe oder viele dieser Hilfsstoffe auch.
Mhm.
Das heißt, wir möchten es lieber in die freie Base überführen. Freebasing,
Freebasing,
wie der geneigte Hobby-Drogenkoch das nennt. Und das geht natürlich relativ einfach, indem wir dieses HCl da wegneutralisieren. Das heißt, wir nehmen eine Prise Abflussreiniger, Natriumhydroxid genannt, lassen sie in ein bisschen Wasser reinrieseln, lösen das Ganze gut auf, haben eine stark alkalische Lösung und fügen da dann die gemörserten Tabletten hinzu.
Schön.
Es bildet sich so ein schöner Matsch.
Ja.
In der Wasserphase löst sich das eine oder andere aus der Tablette, der eine oder andere Hilfsstoff, aber natürlich längst nicht alles.
Mhm.
Wir haben dann also so einen weißen Schlons, in dem dann irgendwo diese freie Base drin rumschwirrt.
Okay.
Im Gegensatz zu den meisten Hilfsstoffen ist die dann wunderbar in organischen Lösungsmitteln lösbar. In Breaking Bad wird das mit Methanol, gemacht.
Methanol,
ja. Das wird dort jedenfalls gezeigt. Aceton geht auch gut, Toluol geht gut, Xylen, also da muss man einfach mal so in den Baumarkt, so Pinselreiniger oder so Geschichten, Nagellackentferner, da findet man schon so seine Quellen.
Also das heißt im Endeffekt, man hat die freie Base, filtert dann die wässrige Phase ab und wäscht dann in dem nächsten Schritt.
Genau,
okay.
Das ist eine einfache Säure-Base-Extraktion letztlich.
Ja.
Man muss ein bisschen waschen, dann gibt es natürlich jede Menge Tipps hier, um die Ausbeute zu erhöhen. Also manche kochen das Ganze, oder lassen die Wasserphase abdampfen, ziehen dann aus dem Matsch, der übrig bleibt, den mit Toluol die Base raus. Das Ganze wird wieder neutralisiert und also es geht hin und her. Ich möchte da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Jedenfalls vom Prinzip her, es ist eine Säure-Base-Extraktion.
Ja.
Und am Ende kriegen wir dann tatsächlich Pseudoephedrin-Hydrochlorid-Kristalle raus.
Okay.
Kommen wir jetzt zur eigentlichen schönen Chemie, die dann passiert, nämlich in der zweiten Phase wird dieses Pseudoephedrin, was wir gewonnen haben, zum Methamphetamin umgesetzt. Es ist, wie gesagt, nur ein Schritt. Und das Ganze ist eine Reduktion. Jetzt wissen wir ja mittlerweile, oder müssen die meisten, ich denke vielleicht auch schon im ersten Semester, so eine Reduktion ist jetzt nichts allzu Kompliziertes.
Nee.
Reduktionsmittel gibt es jede Menge. Da gibt es ganze Listen, was man da einsetzen kann.
Ja.
Wenn man mal liest, dass sich Leute mit Batteriesäure vergiften oder sowas bei der Herstellung,
ja,
das liegt daran, dass da Leute versuchen, aus Lithium-Batterien das Lithium rauszuziehen. Lithium-Aluminium.
Genau, Lithium-Aluminium-Hydrid.
Genau, ja, und das als versuchen, das als Reduktionsmittel zu gewinnen.
Ja.
Also da kommt diese Batterie ins Spiel.
Und der Walter?
Der Walter, der nimmt eine Variante mit Jod und rotem Phosphor.
Okay.
Dabei entsteht Jodwasserstoff.
Mhm.
Jodwasserstoff ist zwar ziemlich giftig und schäumt dann auch ordentlich auf. Und die Reaktion ist auch sehr exotherm. Also man muss da ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, H&P-Sätze spielen hier eine sekundäre Rolle bei dieser Umsetzung.
Wahrscheinlich.
Das Schöne, in Anführungszeichen, an der Variante ist, dass die Ausgangsstoffe sehr leicht zu bekommen sind.
Okay.
Also Jod, denke ich, ist jetzt das geringste Problem. Da geht man zum Apotheker seines Vertrauens.
Ja.
Und dann fragt man zum Beispiel nach Jod oder nach einer Lugolschen Lösung.
Ja.
Die kann man zum Stärkenachweis benutzen, die kann man auch benutzen zur Jodsupplementierung.
Ja, Supplementierung.
Supplementierung.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel bei Befiederungsstörungen von Kanarienvögeln.
Tatsächlich.
Das war tatsächlich im PJ meine erste Berührung mit Lugolscher Lösung. Da wollte nämlich jemand Lugolsche Lösung, um sie seinem Kanarienvogel zu verabreichen.
Das hat der oder die dir gesagt.
Das hat der mir gesagt.
Ja.
Vielleicht hat er es
ja
auch extra vorbereitet gehabt. Ja. Vielleicht ist das nur eine riesige Masche. Vielleicht hat sich das nur jemand ausgedacht, um einen Grund zu haben.
Das ist die Kanarienvogellüge.
Ich glaube, wir sind auf einer heißen Spur.
Scheiße. Mythbusters.
Jedenfalls kann man so relativ leicht an Jod kommen. Das kann man sogar im Internet bestellen. Ich würde natürlich nicht so viele Sachen im Internet bestellen, weil das ist natürlich hervorragend nachvollziehbar.
Warum denn nicht? Gibt es da nicht Algorithmen, die dir...
Wir sind vorhin auf Amazon gegangen und haben mal nach rotem Phosphor geguckt. Roten Phosphor kann man auch bestellen. Roter Phosphor ist natürlich, da es brennbar ist und generell nicht so leicht zu handeln, noch ein bisschen auffälliger als Jod.
Ja.
Wenn man roten Phosphor bei Amazon nachguckt, dann kommt dieser schöne Algorithmus von Amazon und schlägt einem vor, Dinge, die oft zusammengekauft werden.
Ja.
Roter Phosphor, Jod 99% zur Analyse und Natriumhydroxid. Alles zusammen in den Warenkorb für 31,53 Euro.
Mit Prime-Versand oder?
Bestimmt auch mit Prime. Das habe ich jetzt nicht, aber wenn man es eilig hat, lässt sich da bestimmt eine Lösung finden.
Ja.
Ja, jedenfalls sollte man da natürlich, denke ich mal, vorsichtig sein, weil sich das natürlich sehr gut nachvollziehen lässt. Aber theoretisch sind die Sachen relativ leicht verfügbar.
Ja,
Jod, wie gesagt, aus der Apotheke. Bestimmt gibt es noch andere Jodquellen, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben. Da gibt es auch ganze Foren dann zu solchen Geschichten. Roter Phosphor kommt einem wahrscheinlich ein bisschen schwieriger vor, ist es aber gar nicht mal. Roter Phosphor ist nämlich Hauptbestandteil der Reibeflächen von Streichholzschachteln. Diese rote, rotbraune Fläche, die da an den Seiten dran ist. Das sieht man auch in Breaking Bad. Da gibt es eine schöne Szene, wo Walter White im Baumarkt auf einen Hobbykoch trifft, und da in den Wagen reinguckt und feststellt, na, Aceton, Natriumhydroxid, jede Menge Streichholzschachteln, da ist Konkurrenz im Anmarsch. Gibt ihm dann ein paar Tipps, nur ihm dann zu sagen, dass er sich gefälligst aus seiner Stadt fernhalten soll. Aus Streichholzschachteln, jedenfalls kann man das relativ leicht gewinnen. Einfach die Reibeflächen abschaben, dann ist da noch ein bisschen Leim mit dabei, mit dem das verklebt wird. Dann kann man ja auch mit organischen Lösemitteln einfach rausziehen. Kommt man jedenfalls schön an roten Phosphor, kein großes Problem. Gut, Natriumhydroxid ist aus Abflussreiniger, eine Säure kriegt man auch in diversen Putzmitteln. Niedrig konzentriertes HCl kriegt man auch in der Apotheke im Zweifel.
Ja. Also erschreckenderweise alles ziemlich leicht zugänglich.
Genau, alles sehr leicht zugänglich. Und was man dann einfach macht, ist, man legt das Jod vor, packt das am besten alles in ein Eisbad, weil die Reaktion darauf natürlich, wie gesagt, exotherm ist.
Ja.
Gibt das rote Phosphor hinzu und es fängt sehr schnell an zu blubbern. Bei Breaking Bad läuft das erstmal über. Walter White trägt eine Gasmaske, nicht ohne Grund. Packt es seinem Kumpanen Jesse, packt ihm dann schnell auch noch eine über.
Ja.
Und die filtern das Ganze halt, oder die leiten das Ganze ab aus dem Trailer über die Lüftung oben. Deswegen raucht dieser Trailer so schön. Im Küchenmaßstab braucht man halt einen sehr guten Abzug oder man macht es im Freien. Oder ich habe lustige Varianten mit Luftballons gefunden, auf die ich nicht näher eingehen möchte.
Okay. Also die Leute werden kreativ.
Die Leute werden sehr kreativ, wenn es um sowas geht. Dann haben wir jedenfalls Jodwasserstoff dort vorliegen in der Lösung, kippen da dann das Pseudoephedrin drauf und lassen das Ganze mal ein bisschen kochen.
Okay.
Und dann am Ende haben wir tatsächlich Methamphetamin da vorliegen. Die Reduktion findet statt. Und haben es als freie Base. Das heißt, am Ende wollen wir natürlich ein Salz haben, damit wir diese schönen Kristalle dann auch am Ende rauskriegen.
Ja.
Wir wollen das Ganze als Salz und das lässt sich einfach durch Zugabe von einer Säure machen, HCl, beziehungsweise in der Serie leiten sie schön spektakulär und rauchend, dampfend HCl als Gas dann tatsächlich ein.
Ja, sieht besser aus.
Sieht einfach besser aus, lässt sich auch simpler bewerkstelligen. Und am Ende kommen da dann einfach schöne Methamphetamin-HCl-Kristalle raus.
Okay.
Also die Synthese, wenn ihr da mal wieder von einem Nicht-Pharmazeuten gefragt werdet, wie stellt man denn Meth her oder könnt ihr das? Die Antwort ist jetzt ja.
Das könnt
ihr. Die Details müsst ihr selber rausfinden.
Ja, also wie man sieht, wir haben uns im Vorhinein informiert. Was war denn so für dich das Erschreckendste eigentlich?
Das Erschreckendste war für mich irgendwie so diese Blindheit, die Leute, die so was schreiben, da an den Tag legen.
Okay.
Man findet da ganze Foren. Es gibt natürlich jetzt keine Webseite www.wiestelleichmeth.de mit Impressum und Adresse drin, wo man Anleitungen findet, sondern es sind immer Foren, wo sich Leute hinter Nicknames verbergen. Da wird sich dann natürlich entsprechend ausgetauscht. Die Leute geben sich Tipps und man merkt, das Ganze ist so eine richtige Echokammer, wo sich die Leute in dieser ganzen Sache immer mehr bestärken. Und erstens hat man das Gefühl, die Leute sind wahrscheinlich noch nicht mal volljährig, die meisten. Also ich habe schon einen gefunden, der da gepostet hat, ich kann das eine oder andere nicht machen, weil meine Mama das dann mitkriegt.
Yo.
Und ansonsten ist das halt eine solche gegenseitige Bestärkung darin, dass man da ja eigentlich nichts Falsches tut.
Also kurz gesagt, wenn irgendjemand später mal in die Apotheke kommen sollte und ziemlich allergiebelastet ist und auch noch seinem Kanarienvogel was Gutes tun möchte.
Vielleicht hat der Kanarienvogel eine Allergie.
Vielleicht hat der Kanarienvogel auch eine Allergie, wer weiß. Genau.
Der muss seinen Schnabel mal wieder freikriegen.
Ja.
Genau, also bei bestimmten Chemikalien und Medikamenten.
Ist deine Nase ein bisschen zu?
Ich glaube, ich brauche mal, ich muss mal gerade in die Apotheke, so ein Zehnerpack.
Ja.
Bei bestimmten Dingen muss man natürlich aufmerksam sein.
Also einmal kurz schalten, ja. Wir wollten das jetzt quasi mal so ein bisschen als Startschuss nehmen, um auch noch andere filmografische Dinge ein bisschen näher zu beleuchten aus pharmazeutischer und chemischer Sicht.
Genau, Breaking Bad bietet einem dann natürlich einen sehr leichten Einstieg. Da finden sehr viele schöne, interessante Dinge statt. Ich glaube, da kriegen wir auch noch locker eine zweite Folge voll.
Ich denke auch.
Wie gesagt, es gibt noch eine zweite Meth-Synthese, die da gezeigt wird. Es gibt auch noch einen Rizin-Mord.
Oh.
Ja.
Waren das die Russen?
Rizin wurde mal eingesetzt für einen Spionagemord. Ich weiß nicht, mein Chemielehrer hat mir das erzählt. Ich glaube, mein Bioprof damals auch noch als Rizin behandelt wurde. Also
bei mir
hat die Serie die Runde gemacht. Du kennst die Story nicht, ne?
Ich kenne die Story nicht, aber dann, ich glaube, wir sparen uns das lieber noch auf.
Ich glaube auch. Dann haben wir jetzt einen schönen Cliffhanger für die zweite Breaking Bad Podcast-Folge, die wir dann demnächst noch produzieren werden.
Ja.
Wir denken uns was Schönes aus. Wir haben jetzt ein paar Interviews, die anstehen. Wir gucken mal, wie wir das Ganze mischen. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben mit filmografischen Werken, mit der Pharmaziewelt, der Pharmaziestudierendenwelt.
Korrekt.
Mit allem, was es drumherum gibt. Wir haben eine Menge vor für dieses Semester. Es wird ein schöner, aufregender Sommer. Und ich sag schon mal Tschüss.
Ja, und von mir auch. Over and out.